Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit Arbeitsorganisationen. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast im Studio, den Wirtschaftsgeografen und Unternehmensberater Professor Dr. Klaus Kost von der Ruhr-Universität Bochum. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist. Wir kennen es alle. Wir arbeiten schon längere Zeit an einem Arbeitsplatz in einer Abteilung, haben eine bestimmte Aufgabe. Wir wissen, was wir tun sollen und müssen. Wir kennen die Arbeitsaufgabe und unsere Ansprechpartner. Wenn wir Probleme haben, wissen wir, wen wir fragen können, wer uns weiterhelfen kann. Alles läuft ganz gut, der Arbeitsprozess ist im Griff. Und dann kommt der Tag, an dem eine Umorganisation verkündet wird. Nun heißt die Abteilung anders, die Arbeitsaufgaben wurden umverteilt. Der alte Chef ist weg, den neuen Chef bekommt man nie zu Gesicht. Teile meiner Arbeitsaufgabe, die ich bis gestern gemacht habe, machen nun andere, vielleicht sogar irgendwo anders auf der Welt. Ich dagegen bekomme Aufgaben von anderen zugewiesen. Und auf einmal macht jeder Dinge, die sie oder er vorher noch nie gemacht haben. Es bilden sich neue Dienstwege. Kannte man früher die Ansprechpartner, sind die neuen Ansprechpartner zunächst unbekannt. Vielleicht gibt es gar nur noch irgendwelche Hotline-Telefonnummern, die man befragen kann. In der heutigen Sendung wollen wir uns Arbeitsorganisationen zunächst ganz allgemein ansehen. Was erwarten die Arbeitgeber von Organisationen? Wie ergeht es mir innerhalb einer Organisation? Sind Organisationen hinreichend durchdacht? Oder sind viele Punkte so offen, dass Zuständigkeiten nicht eindeutig geregelt sind? Werden Abläufe standardisiert oder auf Zuruf angepasst? Und wie wird Personal ausgewählt? Dies und einiges mehr wollen wir heute hinterfragen. Gefühlt passieren Umorganisationen heute öfters als früher, doch dazu später mehr. Zum Einstieg erstmal eine simple Frage. Was sind eigentlich formale Organisationen?
Da kann man jetzt eine Vorlesung drüber halten, was formal Organisationen sind. Ich denke, es sind soziale Gemeinschaften, sowohl privat wie gesellschaftlich wie in Unternehmen. Meine Frau hat auch ihren Haushalt organisiert. Allerdings bemühe ich mich, auch an der Organisation teilzuhaben.
Welchen Zweck haben Arbeitsorganisationen?
Auch das ist relativ einfach zu beantworten. Schon Adenauer hat gesagt, entscheidend ist, was hinten rauskommt, nämlich Gewinn und Produktivität. Der Unternehmer will Gewinn erwirtschaften. Das heißt, er muss eine Organisation haben, die diese Produktivität, die Produkte, die Dienstleistungen möglichst hochwertig qualifiziert rausbringt. Dafür brauche ich eine gut strukturierte Organisation, die natürlich in vielen Unternehmungen verbesserungswürdig ist. Oftmals klemmt es zwischen Führungskräften der sogenannten mittleren Ebene, da spricht man von der sogenannten Lähmschicht, wo häufig Unternehmensleitungen, Geschäftsführer oder Vorstände Botschaften in ihr Unternehmen vermitteln wollen, was dann auf halber Strecke in einer nicht gut funktionierenden Unternehmensorganisation hängen bleibt. Organisationen sind entstanden, das darf man ja nicht vergessen. Im Mittelalter waren das andere Organisationen, die von Leibeigenschaft und eher Handwerk geprägt waren. Und dann kam die Industrialisierung bis hin zur Serienproduktion, Fließbandarbeit. Wir kennen alle das berühmte Bild von Charlie Chaplin, wo er an der Maschine zieht. Auch das waren Organisationen. Das ging dann weiter, teilweise in Akkordarbeit, bis in die Gegenwart mit Zielvereinbarungen, die dann oftmals mehr oder weniger gefördert wurden durch Qualitätszirkel oder, wie ich es immer sage, Cha-Cha-Cha, wo man über heiße Glasscherben laufen musste, um die Organisationen hinzukriegen. Also da ist ein großer Veränderungsprozess festzustellen, der aber eigentlich erst am Anfang ist. Die ganze Frage der Digitalisierung, des Aufbrechens bewährter Wirtschafts- und Unternehmensstrukturen wird uns noch zeigen, wo der Zug hingeht. Also ich nenne jetzt hier Start-ups, Kleinselbstständige, Lieferservice am Fahrrad, die das vorbeibringen, All das sind Organisationen, die auch ganz neue Unternehmungen hervorbringen. Was meine ich damit? Wie soll eine Firma Uber oder Airbnb eine Organisation haben, wenn man noch nicht mal Immobilien besitzt, noch nicht mal Taxen besitzt? Also dort ist eine gänzlich neu zu denkende Unternehmensorganisation mental erstmal zu verstehen, bevor man sie bewertet.
Hat eine Organisation was mit Hierarchie zu tun?
Ironischerweise hat das sehr wohl mit Hierarchie zu tun, das muss aber nicht so sein. Es gibt auch viele Organisationen, die selbst organisiert sind und es gibt ja große Debatten darüber, ob der Ameisenhaufen eine hierarchische Organisation ist oder nicht. Also die Königin, die die Arbeiter der Ameisen losschickt, ist natürlich hierarchisch, aber wie ist das zwischen den Ameisen? So ähnlich denke ich mir das teilweise auch in Unternehmungen. In meinem eigenen Unternehmen versuchen wir, möglichst wenig Hierarchie zu leben. Das läuft unter der Überschrift Selbststeuerung und Eigenverantwortung und das wird auch verstärkt in produzierenden Unternehmungen, aber auch in anderen Dienstleistungsunternehmen passieren, weil dort ist das eigentliche Potenzial für Produktivität. Mehr Software, dort findet die Produktivität statt, damit meine ich die Menschen, und weniger Hardware in irgendwelchen modernen Maschinen oder Computern oder Automaten. Die Hierarchie in Organisationen ist tendenziell etwas aus der Vergangenheit.
Wir kennen alle Organigramme von Firmen oder Behörden. Teilweise findet man sie sogar im Internet. Da steht dann ganz oben die Leitung, bei Behörden die Referatsleitung und unten stehen dann die diversen Abteilungen. So wurde das klassisch dargestellt. Nun gibt es modernere Darstellungen. Da steht der Leiter dann nicht mehr oben, sondern unten und die Arbeiter oben. Soll das irgendwas bei den MitarbeiterInnen bewirken?
Natürlich soll das was bewirken, nämlich Selbstständigkeit, die ich gerade genannt habe, oder Eigensteuerung setzt natürlich auch Fähigkeiten voraus. Sowohl fachlicher, aber erst recht sozialer Natur und gehört auch dazu, Mut zu haben. Es gehört auch dazu, Mut zum Scheitern oder Fehler machen zu haben, wenn ich diese dezentralen Strukturen sehe. In vielen Unternehmungen ist das aber gewollt. Es werden oftmals mehrere Hierarchieebenen aufgelöst. In meiner Ruhrgebietssprache würde ich sagen, sie werden gekillt, damit ein besseres Arbeiten für oben und unten gewährleistet ist. In Behörden, denke ich, wird es ähnlich tendenziell ablaufen. Wenn ich heute eine Behördenorganisation digitalisieren will, dann komme ich mit Hierarchien nicht weiter, sondern ich möchte direkt den kontaktieren, der dafür zuständig ist, den Müll an der Straße wegzuholen und nicht den Abteilungsleiter. Also vor dem Hintergrund glaube ich, dass Organisationen bleiben werden, aber Organisationen anderen Typs. Und wir brauchen weniger Hierarchie. Man könnte es jetzt mit den Worten Willy Brandts zitieren, das ist aber jetzt ironisch gemeint, mehr Demokratie wagen, also mehr Beteiligung wagen, mehr Eigenständigkeit wagen und auch Mut zum Scheitern zu zeigen.
Was erwarten Mitarbeiter von einer Arbeitsorganisation?
Mitarbeiter erwarten erstmal, wie der Unternehmer auch was hinten rauskommt, sprich gute Arbeit und gutes Geld. Auch eine Wertschätzung ihrer Person und ihrer Leistung und auch eine Identifikation mit dem, was sie machen. Das hat uns schon der Karl Marx genannt. Es gibt auch andere, die dort unterwegs waren, wie zum Beispiel André Gortz, der viel über die Arbeit und deren Werthaltigkeit gesprochen hat, nämlich drei verschiedene Formen von Arbeit: Erwerbsarbeit, gesellschaftliche Arbeit und Familienarbeit. Das sind alles Aspekte, die wir differenziert betrachten müssen, wenn wir von Organisation sprechen. Hier ist aber ja wohl die betriebliche Arbeit gemeint.
Also innerhalb der Familie werden wir ja kaum von Mitarbeitern sprechen.
Also ich kenne Familien, wo das vielleicht doch so ist. Man sagt ja zum Beispiel, wenn man in Rente ist, wo fängt man dann an? Bei der Firma geh mal in den Keller oder geh mal einkaufen. Aber von Organisation kann man aber sprechen. Da erwartet der Beschäftigte eine sinnhafte Tätigkeit. Er erwartet auch Wertschätzung und erwartet auch regelmäßig eine gerechte Entlohnung und Besoldung. Deshalb sollte man auch in Gewerkschaften sein, und diese sollten sich um Tarifverträge kümmern. Also vor dem Hintergrund gehört beides zusammen einer anständigen Sozialverfassung, die auch eine Organisation der Gesellschaft darstellt.
Was muss man akzeptieren, wenn man in eine Organisation eintritt, in eine Arbeitsorganisation eintritt?
Man muss bestimmte Regeln akzeptieren. Man muss sehr wohl ein Oben und Unten akzeptieren können, damit meine ich Vorgesetzte. Man muss akzeptieren können, dass auch Erwartungen eingestellt werden, Leistung zu bringen. Ich muss auch akzeptieren, dass das, was ich herstelle, das, was ich leiste, mit mir identifiziert werde. Ich war gerade mit einem Schulfreund in einer netten bayerischen gastronomischen Einrichtung. Gasthäuser nennt man die hier, im Ruhrgebiet nennen wir die Kneipen. Und der Kellner hat sich nicht mit seiner Arbeit identifiziert. Also der hätte eine Schulung gebraucht, was Freundlichkeit anbetrifft. Aber das sind natürlich Sachen, was erwartet wird. Wenn ich Gastronom wäre, würde ich erwarten, dass meine Mitarbeiter die Freundlichkeit haben. Und umgekehrt muss ich wissen, wenn ich freundlich bin, dass mein Chef das auch lobend anerkennt. Also auch da ist es ein Geben und Nehmen. Aber es ist kein Ponyhof, wo jeder machen kann, was er will.
Der Begriff der Organisation lässt sich nicht eindeutig definieren. Trotzdem ist unser gesamtes Leben durch Organisationen bestimmt, sei es im Arbeitsprozess oder im Familienleben. Überall, wo es zu einer Arbeitsteilung oder Ressourcenteilung kommt, muss definiert werden, wer macht was und wann. Recht geläufig in der Alltagssprache ist das Verb organisieren. Jede und jeder, der etwas erledigen will, muss die Vorgehensweise planen bis hin zum Familienleben, das ebenfalls organisiert werden muss. Wenn morgens alle gleichzeitig aus dem Haus müssen, muss jeder wissen, wann sie oder er im Bad sein kann und wie lange. Wenn sich niemand an Regeln hält, entsteht Chaos. Ob Organisationen etwas mit Macht zu tun haben, darüber spreche ich mit Klaus Kost nach der Pause.
Wenn die Arbeiter anfingen, aufzuwachen und die Gewinne derer zu überrechnen, für die sie arbeiten. Solches Überrechnen stört zuweilen Könige und ganze Staaten. Beat Raven.
Lora München, das alternative Radio.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Arbeitsorganisationen. Mein Gast im Studio ist der Wirtschaftsgeograf Prof. Dr. Klaus Kost von der Uni Bochum. Wir haben bisher versucht, das Wort Organisation zu definieren und festgestellt, dass ohne Organisation nichts funktioniert. Alle Abläufe müssen nach irgendwelchen Regeln ablaufen, damit ein Prozess reibungslos funktioniert. Im Weiteren wollen wir wissen, was nützt es mir, wenn ich über Organisationen Bescheid weiß? Dann weiß ich zwar mehr als vorher über Strukturen, mit denen ich es zu tun habe, aber was nützt es mir? Ist das ein rein akademisches Wissen, also nicht unmittelbar übertragbar auf die Alltagspraxis, oder steckt da mehr dahinter?
Das hängt jetzt davon ab, welche Rolle ich habe in einem Unternehmen. Eine Organisation zu verstehen, ist auf jeden Fall gut, damit man sich auch selber einsortieren kann. Sowohl, wer ist Chef, wo ist die Kantine, was sind meine Kollegen, wo ist der Betriebsrat. Das muss man ja alles kennen und wissen. Natürlich hat es auch damit zu tun, wenn ich Unternehmensleitung bin und kenne meine Organisation nicht, dann sage ich nur, Gute Nacht, Marie. Das erlebe ich als Berater für Betriebsräte allzu oft, dass man da Pfeifenköpfe oben hat, die sich mehr an ihrem Dienstwagen orientieren als an der Organisation ihres Unternehmens. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich solche Worte jetzt gebrauche, aber das trifft, finde ich, eher den Nagel, als dass ich das jetzt hochakademisch ausdrücke, vielleicht sogar noch auf Englisch. CEOs, weiß ich auch, was das ist, aber es gibt nicht selten Firmen, die in Schieflage geraten, weil das Verständnis meines eigenen Unternehmens, wo ich tätig bin, muss doch bis in die kleinste Ritze gehen.
Gefühlt ändern sich Organisationen heute öfters als früher. Ist das so?
Eindeutig. Die Umschlaggeschwindigkeiten sind überall schneller. Das gilt sowohl im Privaten wie im Unternehmerischen. Das hat verschiedene Aspekte. Oftmals wird die Globalisierung angeführt, um es ganz klar zu sagen, ich bin für die Globalisierung. Das führt aber zu permanenten Veränderungsstrukturen, wo man manchmal das Gefühl hat, die Seele kommt nicht mit. Aber dafür müssen wir halt eine anständige Sozialordnung haben, wo wir solidarisch in Gemeinschaft Veränderungen durchgehen, nicht durchleiden und gestalten. Aber in Unternehmungen werden solche Anpassungsprozesse in immer kürzerer Folge gesehen. Da gibt es auch einen Begriff zu, der aus der Ökonomie kommt, nämlich Strukturwandel. Strukturwandel ist immanentes Kriterium unserer Wirtschaftsordnung und hat nichts mit Krise zu tun. Auch in Silicon Valley hat man permanenten Strukturwandel, auch in München.
Was bezwecken die Arbeitgeber mit den häufigen Änderungen?
Man möchte wettbewerbsfähig bleiben, Gewinne machen. Auch hier gilt, ohne Moos nichts los. Man muss darauf achten, dass man oberhalb der Wasserkante Gewinne erwirtschaftet. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Quoten. Bei Herrn Ackermann, früher Deutsche Bank, bei den 25% Wunschvorstellungen. Zum anderen gibt es auch ganz geringe Quoten. Im Handel, Einzelhandel ist man froh, wenn man 3% hat. Aber das ist eine Erwartung, die ich als Unternehmer haben muss, dass Produktivität gegeben ist. Das zweite ist, ich muss technologisch und sozial auf dem Laufenden bleiben, um mitzukommen. Den Heiz auf der E-Lok, den brauchen wir nicht mehr. Wir müssen sehen, wo Neuerungen da sind und produktiv umsetzen. Produktiv, damit meine ich, Wirtschaft und Technik ist für die Menschen da, nicht für das alleinige Geldverdienen. Deshalb muss ich als Unternehmer diese Veränderungen antizipieren können und verstehen können. Sonst wird es nicht gelingen.
Ich frage mich immer, ob die Unternehmer über ihre Arbeitsorganisationen ihre Mitarbeiter unterdrücken wollen.
Ja, die Fälle kenne ich auch. Wir haben ja nicht eine monolithische Gruppe. Wir haben diese Strukturen. Ich will auch mal eine Branche sagen, wo es aus meiner Sicht der Fall ist. In der Gastronomie zum Beispiel. Man muss sich mal die Organisation von Küchen angucken. Das geht da wie am Kasernenhof zu und nicht wie in einer Selbsterfahrungsgruppe. Also da denke ich, ist die Sichtweise alles andere als selbstbestimmt und dezentral.
Schlagwort Kasernenhof. Haben Organisationen was mit Macht zu tun? Wie laufen Machtprozesse ab?
Das ist eine sehr gute Frage, die man erstmal ganz klar mit Ja zu tun hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Organisationen ohne Macht in Verbindung stehen. Übrigens in allen Bereichen, privat, gesellschaftlich wie ökonomisch.
Also es gibt auch Machtprozesse jenseits von formalen Hierarchien.
Ja, natürlich, zum Beispiel in Abhängigkeiten, in Gefühlen. Man kann die eigenen Kinder in eine ganz üble Abhängigkeit bringen, wenn ich denen keine Liebe entgegenbringe und dann haben die eine Familienorganisation, unter der sie leiden. Das hat auch mit Macht zu tun, auch eine Organisation. Vielleicht ist das heute weniger, aber in meiner Jugend war das so.
In Unternehmen gibt es auch immer Kommunikationswege, die nirgends festgeschrieben sind. Ich glaube, das hat schon jeder mal irgendwie erlebt. Es hat sogar einen Namen, man spricht von informellen Kommunikationswegen. Werden diese informellen Kommunikationswege bewusst als Machttrümpfe eingesetzt?
Manchmal ja, aber ich würde es teilweise mit einer durchaus positiven Macht verstanden wissen. Wenn ich zum Beispiel mir Firmen angucke, die eigene Sportgruppen haben, da weiß man als Unternehmer genau, dass da informelle Kommunikation stattfindet. Wenn man zusammen in der Muckibude ist oder zusammen Fußball spielt, dann wird über alles Mögliche geredet, wie doof der Chef ist und welche Pfeife man als Kollegen hat. Das sind alles informelle Kommunikationsstrukturen, die auch indirekte Machtstrukturen bedeuten können, denn es gibt Platzhirsche und graue Mäuschen. Das hat natürlich auch etwas mit den Kräfteverhältnissen untereinander zu tun. Das kennt man in jedem Unternehmen. Es sind nicht alle gleich. Aber die informellen Kontakte werden auch immer wichtiger, sollte man auch mal sagen. Wenn man in die Welt der Startups einsteigt, dann sehen wir den Kickerautomat und die Snickers- und Obstecke. Da finden informelle Austausche statt über alles Mögliche, auch gerade über das Berufliche. Vor dem Hintergrund darf man diesen Aspekt auf gar keinen Fall vernachlässigen.
Thema Misstrauen. Misstrauen ist in Unternehmen allgegenwärtig. Ständig wird kontrolliert, gemessen, bevormundet, entmündigt. Manchmal subtil, manchmal systematisch. Soll das die Mitarbeiter zu Höchstleistungen motivieren? Was erwarten sich die Unternehmer von solchem Vorgehen?
Misstrauen hat noch nie weitergeführt, ist eher ein Hemmschuh für Produktivität. Misstrauen ist Gift in allen Bereichen, ob privat, gesellschaftlich oder im Unternehmen. Jeder Unternehmer tut gut dran, transparent, ehrlich zu sein, die Leute zu wertschätzen, auch die Kunden und Lieferanten. Man muss es als Wertschöpfungskette sehen, nicht nur den Tunnelblick auf mein Unternehmen. Wenn ich einen Kunden habe, der sich betrogen fühlt, dann habe ich mehr als Misstrauen ausgelöst.
Was motiviert MitarbeiterInnen überhaupt?
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden motiviert durch verschiedene Aspekte. Natürlich einmal das Materielle, was wir schon mal hatten, aber auch die Identifikation mit dem, was man tut. Habe ich einen interessanten Job? Verschleißt er mich? Oder komme ich gerne zur Arbeit? Die Weiterentwicklung des Produktes. Wir wissen genau, wenn einer ein Stück Stahl hat und nachher kommt ein Auto daraus, dann ist das auch eine Identifikation des Mitarbeiters mit dem Produkt. Und das kann man auch andere Produkte und Dienstleistungen übertragen. Wenn ich Wissenschaftler bin und sitze vor einem Berg von Quellen und nachher ist da ein Buch draus entstanden, das ist schon ein tolles Gefühl.
Wie wird denn überhaupt Personal ausgesucht?
Um das direkt zu bewerten, meistens schlecht, weil man es nur nach Formalien macht. In den letzten Jahren nehmen allerdings andere Formen zu, also Assessment Center zum Beispiel, wo in Gesprächen geprüft wird, passt er zu uns, passt er nicht zu uns, wie denkt der und nicht unbedingt, ob er guter Schrauber ist. Das reicht meistens nicht aus. Wir wissen alle, welche Bedeutung die soziale Kompetenz in den Unternehmungen hat, auch für den einzelnen Werker. Man braucht die mitdenkende Reinigungsfrau. Wenn die das genauso motiviert macht wie alle anderen auch, so würde ich meine Reinigungsfrau aussuchen.
Das haben wir doch irgendwann mal abgeschafft.
Die Reinigungsfrau?
Die sowieso, aber die Mitdenkende. Die Leute sollen arbeiten, aber doch nicht denken.
Ja, aber das ist falsch, weil wenn ich eine Immobilie habe, die ist die Reinigungsfrau diejenige, die als erstes sieht, wenn was nicht richtig läuft.
Wir sprechen bei Umorganisationen ja oft über Synergien. Werden die positiven Synergieeffekte bei den Umorganisationen überschätzt?
Nein, das glaube ich nicht. Die werden sogar eher unterschätzt, weil sie nicht im Fokus stehen. Beispiel, wenn ich in einer Produktion die innere Betriebslogistik ändere, dann kann es sein, dass allen klar wird, wo Defizite sind, wo Schmuddelecken sind, wo Verbesserungen sind. Also deshalb ist das betriebliche Vorschlagswesen so wichtig. Das hat man vermutlich gar nicht im Fokus gehabt.
Spielt heute Spaß und Begeisterung noch eine Rolle?
Was heißt hier immer noch? Ich würde sagen immer mehr. Weil gerade die jungen Leute zum Glück nicht nur von Work-Life-Balance reden und sehr wohl die Einheit sehen von Familie, Beruf und Leben. Und zum Glück sind endlich auch die Gewerkschaften wach geworden, dass sie diesen Aspekt aufgegriffen haben. Die Tarifabschlüsse in diesem Jahr gingen in diese Richtung, dass man zum Beispiel wählen konnte zwischen Freizeit und Geld. Dass explizit davon gesprochen wurde, wie ist das denn, wenn man seine Kinder oder seine Eltern betreuen muss. Das ist eher mehr als weniger. Und das macht keiner, wenn er nicht Spaß hat am Leben, dass er sich sagt, okay, ich nehme mir ein Sabbatjahr.
Gehen wir mal zu den Führungspositionen. Warum findet man in Führungspositionen überdurchschnittlich viele Personen aus der Oberschicht?
Das wäre Thema für eine eigene Sendung.
Gerne.
Wir wissen genau, wie soziale Mobilität entsteht. Da gibt es objektive und subjektive Gründe. Komme ich aus einer bildungsnahen oder bildungsfernen Familie? Habe ich es gelernt, Zeitungen und Bücher zu lesen? Oder bewege ich mich nur mit einer Flasche Bier durch die Innenstadt? Das ist nicht diffamierend gesagt, sondern man merkt einfach, dass bestimmte Sachen vererbt werden und damit soziale Mobilität behindert wird. Natürlich kennen wir auch, dass das System Schule und Bildung selektiert. Stundenlang können wir darüber reden, wie hierarchische Schulstrukturen wirken. Als Nordrhein-Westfale habe ich zum Beispiel die bayerische Diskussion sehr negativ empfunden, dass eher die Herdprämie gefördert wurde als die Förderung von Kindertagesstätten. Dort hätte man dieses verbessern können, soziale Mobilität nach oben. Das hat natürlich auch mit dem Menschenbild der Politik zu tun. Es gibt welche, die ganz gerne oben und unten haben. Und es gibt welche, die sind bürgerlicher im Sinne von Citoyen, wo man meint, ich muss alle Menschen mitnehmen, alle haben die gleichen Rechte und Chancen, wie es auch in unserem Grundgesetz drin steht. Aber die Überlegung, warum soziale Mobilität eingeschränkt ist oder schlechter ist, das wird viel zu wenig diskutiert. Die Aufstiegsmöglichkeiten von Arbeiterkindern sind zum Beispiel gegenüber den 70er Jahren bei uns nicht besser geworden. Im Gegenteil, eher schlechter. Ich bin ja selber als Hochschullehrer Vertrauensdozent der Hans-Böckler-Stiftung, die dieses als Schwerpunkt hat. Nämlich Menschen aus der Arbeitswelt und aus sozial einfacheren Verhältnissen eine berufliche und gesellschaftliche Perspektive zu schaffen. Da wissen wir genau, dass es einen Wahnsinns-Nachholbedarf gibt, der sich natürlich auch verschiebt. Ich nehme mal ein Beispiel. In den 70er Jahren war das Thema Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund noch nicht so unbedingt das Thema. Aber heute haben wir das. Wir haben die zweite, dritte Generation von jungen Menschen, denen es nicht leicht fällt, in die Entwicklungsperspektiven unserer Gesellschaft einzusteigen.
Wie bringen Organisationen Menschen dazu, sich anders zu verhalten, als sie es gewohnt sind oder wie sie sich vielleicht gerne verhalten würden?
Teilweise mit materiellen Anreizen, in Unternehmen ganz bestimmt. Aber natürlich auch mit Anreizen, die in den Bereich Anerkennung, Status etc. gehen. Also ich nehme mal ein Beispiel, das Zugestehen von Dienstwagen hat natürlich damit zu tun. Aber wie ich das generell mache, da gibt es so viele Geschichten. Akkordsysteme können das auch beinhalten, indem man andere Stückzahlen oder höhere Vergütungen benennt. Ich kenne das, man sagt ja in den Betrieben nicht mehr Krankenquote, sondern Gesundheitsquote. Also es gibt ganze Palette von Anreizsystemen. Ich bin aber eher ein Typ von, was kann ich besser machen und nicht Strafen und Bedrohungen. Das dominiert natürlich oftmals.
Fühlen sich die MitarbeiterInnen mit solchen Anreizsystemen wohl oder geraten sie da eher in die innere Emigration?
Auch da gibt es keine klare Antwort. Es gibt viele, die atmen auf, endlich kann ich mich einbringen. Und dann gibt es natürlich die Gruppe, die sich überfordert fühlt.
Wir bilden uns, wir arbeiten und lernen in Organisationen. Organisationen stehen für Stabilität, Reproduzierbarkeit und für Routine. Aber wir lernen nirgends, was Organisationen sind und wie sie in unser Leben eingreifen. Immer, wenn man in eine Organisation eintritt, muss man bestimmte Dinge akzeptieren. Wenn man dazu nicht bereit ist, kann man dort nicht verbleiben. Allerdings ändern sich die Strategien im Laufe der Zeit, werden flexibler, vielleicht sogar undurchsichtiger. Um auf der Höhe der Zeit zu sein, ist es durchaus sinnvoll, mehr über diese Entwicklungen, die Änderungen und ihre Richtung zu wissen. Wenn ich vorher schon weiß, was auf mich zukommt, kann ich mich darauf einstellen und werde hinterher nicht überrascht. Nach der Pause erzählt uns Klaus Kost, wie man als Mitarbeiter in Arbeitsorganisationen überleben kann.
Unterstützen Sie den Radiobetrieb von Lora München durch eine Spende. Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480 2851. Noch einmal 480 2851.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel, heute mit dem Thema Arbeitsorganisationen. Mein Studiogast ist Professor Dr. Klaus Kost von der Universität Bochum. Bei Arbeitsorganisationen verhält es sich wie bei einem Eisberg. Vieles, was nötig ist für einen reibungslosen Ablauf, ist unsichtbar wie bei einem Eisberg unter Wasser. Nur die Spitze des Eisbergs, die formale Seite, ist für die Beobachter sichtbar. Der weitaus größere Teil des Eisbergs, beispielsweise die alltäglich genutzten Abkürzungen, oder die informellen Praktiken liegen weit unter der Wasseroberfläche und sind deshalb für den Beobachter kaum zu erkennen. Und genau da liegt das Problem für die MitarbeiterInnen. Informationswege, die gestern noch gültig waren, sind plötzlich abgebrochen. Wie kann eine MitarbeiterIn damit umgehen? Wie kann ich als Mitarbeiterin in solchen neu aufgestellten Arbeitsorganisationen überleben? Oder noch drastischer, wie kann ein Unternehmen überleben, das ganze Informationswege abschneidet, nur weil sie nicht leicht erkennbar waren, weil sie, wie im Eisbergmodell, unter der Oberfläche verborgen waren?
Als erstes ist das eine Verpflichtung des Vorgesetzten. Auch hier wieder kommt mein Ruhrgebietsspruch, der Fisch stinkt am Kopf. Man muss das von oben nach unten denken. Und dann kann man den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch sehr wohl nahebringen, was sich verändert hat und warum es sich verändert hat.
Ja, aber wenn der Vorgesetzte eben diese Informationswege gar nicht kennt, weil sie eben verdeckt waren oder nie kommuniziert wurden?
Dann hat man hoffentlich die Möglichkeit, zum Betriebsrat zu gehen und sich dort mal zu beschweren und sich einzubringen. Und eine weitere Variante, die vielleicht nicht ganz so einen großen Schritt bedeutet, dass man es einfach mal thematisiert, angstfrei, auch durchaus seinem Vorgesetzten, seinem Meister, seinem Abteilungsleiter sagt, hör mal, hier und hier stimmt was nicht, wir müssen das und das ändern. So, es gibt da also verschiedene Formen, wo man es machen muss, aber letztendlich geht es nur, wenn auch derjenige, der das fühlt, das auch ausspricht. Aber hier muss einfach gesehen werden, dass die Unternehmensleitung die primäre Verantwortung hat. Obendrein schießen die sich selber in Knie, weil dann nämlich die Konsequenz sein wird, dass sich die Produktivität reduzieren wird. Zum Beispiel durch höhere Krankheitsquoten.
Arbeitsorganisationen sind mit unendlich vielen Erwartungen überfrachtet. Wenn MitarbeiterInnen irgendwas nicht beachten oder vergessen, gibt es Sanktionen. Warum reagieren Organisationen auf Fehler so überempfindlich?
Es ist viel einfacher, auf Negatives zu reagieren. Negative Kritik auszulösen, dass man positiv denkt. Ich sage meinen Studenten immer, wir denken nicht, was schlecht war, wir denken, was man besser machen kann. Und dieses Prinzip führt dann eigentlich auch zu einer anderen Herangehensweise, wenn ich in Organisationen etwas erlebe, was mir nicht gefällt. Natürlich ist das nicht immer nur der Böse oben und der Gute unten. Oftmals wird auch von den Beschäftigten immer so drüber hergezogen, was der Obere doch wieder falsch macht und so. Das kann er oftmals gar nicht wissen und hat auch vielleicht eine andere Dimension der Begründung. Aber dann muss ich als Vorgesetzter das oder als Unternehmer dieses auch letztendlich formulieren und transparent machen. Man kann nicht alles transparent machen, aber viele schon. Was kann man zum Beispiel nicht transparent machen? Personenbezogene Informationen. Ich muss nicht unbedingt jedem erzählen, dass der Kollege Meier ein Alkoholproblem hat oder sonstiges. Also das sind Sachen, die eben nicht gehen, auch wenn das vielleicht die Kolleginnen und Kollegen gerne wissen möchten, warum der Kollege sich so schräg verhält.
Thema Transparenz. Vieles, was ein Organisationsmitglied leisten muss, kann vor Eintritt in die Organisation gar nicht genau spezifiziert werden. Es gibt Grauzonen des Nicht-Spezifizierten. Warum wird nicht mehr definiert?
Also erstmal gilt hier auch wieder der Spruch, der Weg ist das Ziel. Damit muss man nicht unbedingt das Ziel kennen, sondern man weiß, in welche Richtung man zu gehen hat. Warum wird es nicht spezifiziert? Oftmals, weil man es nicht weiß, auch als Vorgesetzter nicht weiß. Man muss versuchen, gemeinsam diese Wege zu gehen. Ich nehme mal ein Beispiel, Digitalisierung. In meinem eigenen Unternehmen weiß ich oft nicht, was rauskommt. Ich weiß aber, dass wir den Weg gehen müssen. Und das kann ich nur mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also vor dem Hintergrund gilt es auch immer ein Stück Vertrauen zu zeigen, dass derjenige, der ein Ziel vorgibt, was er vermutlich begründet hat, warum er das Ziel anstrebt, dass man dieses aber dann auch mit Versuch und Irrtum anstrebt. Also auch hier kommt gerade wieder zum Tragen die Kultur des Scheiterns. Wir sind Dialektiker und wissen genau, ich jedenfalls bin das, aus einer Kritik, einer Niederlage kann man meistens eine bessere Herangehensweise ableiten.
Häufig klafft die hierarchische Autorität und die fachliche Autorität auseinander. Oft versteht man als MitarbeiterIn Entscheidungen von Chefs nicht. Wie kommen die Mitarbeiter damit zurecht?
Oftmals sind solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann in einer sogenannten inneren Immigration. Die denken, also jetzt doch kein Ruhrgebietsdeutsch, lass mich doch in Ruhe mit irgendetwas. Die machen Dienst nach Vorschrift und die bemühen sich auch nicht, irgendwie was Abweichendes an Anforderungen auch so zu erfüllen. Nicht selten hat man, ich will jetzt nicht jemanden diffamieren, Aber im öffentlichen Dienst erfährt man das manchmal als Bürger, wenn man irgendwo hinkommt und man findet frustrierte Beschäftigte einer Kommunalverwaltung zum Beispiel, die nur einen Weg kennen und nicht verschiedene. Das hat aber auch damit zu tun, dass man die abgeschliffen hat in ihrer bisherigen Berufstätigkeit und die wurden nie belohnt oder belobigt, wenn sie auch mal eigenständig was anderes gemacht haben, als die Geschäftsordnung des Landes Freistaat Bayern erlaubt hat.
Wem nützt es denn, wenn die MitarbeiterInnen verunsichert sind? Sollte ein Unternehmen nicht alles unternehmen, damit die Mitarbeiter a. motiviert sind und b. auch verstehen, was sie tun sollen und warum?
Das haben wir vorhin schon gesagt. Viele Sachen haben ja mit Macht, Status, Bedeutung, ob eingebildet oder objektiv zu tun. Herr im Haus denken. Ja, meistens sind es Herr im Haus, keine Frau im Haus. Das ist etwas, was man nicht unterschätzen soll. Das sind aber auch Hemmnisse für Produktivität und ökonomischen Erfolg.
Als Mitarbeiterin hat man das Gefühl, dass Arbeitsorganisationen viel zu häufig geändert werden. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Jeder Physiker weiß, dass ein Prozess ein gewisses Einschwingverhalten braucht, bis er stabil läuft. Erst in einem stabilen Zustand sind dann Messungen sinnvoll. Im Einschwingverhalten sind Messungen ohne Aussage. Warum werden Arbeitsorganisationen meist dann wieder geändert, wenn der Prozess gerade anfängt, stabil zu laufen?
Nichts gegen die Kolleginnen und Kollegen, die Physik als ihr Thema haben, aber da greift dieser Vergleich nicht. Wir haben wirklich gesellschaftliche und soziale Verhältnisse, die ich nicht mit naturwissenschaftlichen Gesetzen erfassen kann. Ich nehme mal die Schwingungsgröße Mittelalter. Da war über hunderte Jahre immer gleich. So, jetzt haben wir ein Zeitalter, wo es immer kürzer wird, wie wir vorhin diskutiert haben. Der Schwingungszeitraum ist ein anderer geworden. Also vor dem Hintergrund würde ich diese Frage offen lassen und nicht mit dem naturwissenschaftlichen Herangehensweise bewerten wollen.
Organisationen bilden Hierarchien ab. Das ist schon der Knackpunkt, denn Hierarchien müssen nicht zwangsläufig optimal für den Arbeitsprozess sein. Viele Dienstwege laufen informell, was nie in offiziellen Organisationen abgebildet wurde. Wenn Organisationen dann geändert werden, verschwinden Informationswege und müssen sich erst wieder neu bilden. Das Schlimmste, was passieren kann, der Mitarbeiter weiß überhaupt nicht mehr Bescheid, was sie oder er tun soll und wird dadurch frustriert. Nach der Pause erzählt uns Klaus Kost, warum Arbeitsorganisationen entarten.
Man muss dafür sorgen, dass der Gegensatz der Reichen und Armen sich möglichst ausgleicht. Aristoteles.
Lora München auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Wir sind schon beim letzten Teil von Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Arbeitsorganisationen. Mein Studiogast ist Professor Dr. Klaus Kost von der Universität Bochum. In der Wirtschaft wird nur das betrachtet, was man gut sehen und leicht messen kann. Ähnlich wie der Betrunkene, der seinen verlorenen Schlüssel nur unter der Laterne sucht, weil es dort beleuchtet ist. Die wirklich entscheidenden Dinge, worauf es ankommt, sind aber die weichen Faktoren. Nicht nur das triviale Jonglieren mit Zahlen und Fakten. Nur wer auch das Nicht-Ökonomische im Auge behält, wird nach harten Maßstäben Erfolg haben. Es muss auch außerhalb des Scheinwerfers gesucht werden, um beim Laternenbeispiel zu bleiben. So gibt es bei Arbeitsorganisationen viele informelle Kommunikationswege, die nirgends abgebildet sind. Wenn man nach dem Schlagwort Organisationen googelt, dann landet man fast immer bei Machiavelli. Stets gilt es zu bedenken, dass nichts schwieriger zu bewerkstelligen, nichts von zweifelhafteren Erfolgsaussichten begleitet und nichts gefährlicher zu handhaben ist als eine Neuordnung der Dinge. Machiavelli lebte von 1469 bis 1527. So ganz neu sind Machiavellis Theorien also nicht. Gilt seine Erkenntnis heute als überholt?
die gelten eigentlich immer noch, weil jedes Individuum sich ja in einer Organisation einordnet, einpendelt. Und wenn dieses laufend sich verändert, gibt es immer einen Zwang, sich wieder neu einzuordnen, neu zu finden. Also das meinte ich vorhin mit dem Begriff Wandel, Strukturwandel, Change Management, egal wie der Begriff jetzt heißt. Das sind eben Veränderungen, Prozesse in einer Gesellschaft wie unseren, in der ich sehr gerne lebe, die lebt aber auch von den Veränderungen. Stillstand ist tot, haben wir im Studium gelernt. Und das betrifft natürlich viele, viele Menschen, auch viele, viele Menschen, die es nicht schaffen. Die fallen dann oftmals auch aus dem Netz raus und werden in der Familie, in der Gesellschaft zu Problemfällen. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist nicht nur alles rosig, sondern wir haben auch Verlierer in diesen Dynamiken, die da sind. Insofern ist der Machiavelli absolut richtig, was er sagt.
Warum entarten denn die Organisationen? Und warum entarten fast alle Organisationen?
Weil die Erwartungen manchmal zu groß sind, weil man zum anderen nicht merkt, dass irgendwas vorbei ist und meint, man müsste es am Leben erhalten. Ich nehme mal ein Tabuthema aus, nicht nur Nordrhein-Westfalen, das ganze Thema Braunkohle. Das lebt ja davon, dass man nicht verstanden hat in Teilen der Politik und der Menschen, dass dieses Thema vorbei ist. Und ich sage jetzt mal, zum Glück vorbei ist. Man muss ja abwägen. Also da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da Verlierer gibt, die das mental nicht verstehen. Warum man ihnen jetzt zum Beispiel die Arbeit nimmt, sie würden verstehen, den Teppich unter den Füßen wegzieht. Das sind halt Veränderungen, die einfach da sind und da kommen dann Verlierer raus. Die wollen wir alle sozial abfedern, wie es so schön heißt. Gewerkschaften fordern das ja eigentlich immer ein. Deshalb heißt es ja auch Sozialplan und nicht Marktplan oder irgendwas anderes. Aber hier gibt es eine Verantwortung der Gesellschaft, die Verlierer oder die Betroffenen an die Hand zu nehmen, dass sie auch ihr Lebensglück finden können.
Jetzt gehen wir mal weg von den Hierarchien hin zur betrieblichen Praxis. Hat der Betriebsrat eine Mitbestimmung bei Arbeitsorganisationen?
Eindeutig ja. In verschiedenen Themenfeldern, Arbeitszeitfragen, Qualifikationsprofile, manchmal sogar Gewinnbeteiligungen, Technik. Also da gibt es tausend und eine Nacht Möglichkeiten. Allerdings will ich hier vielleicht auf ein Problem mal hinweisen. Diese Gestaltungsaufgabe kann ich bei BMW oder bei ThyssenKrupp oder bei der Deutschen Bank eher erzielen, als wenn ich zum Beispiel in kleinstrukturierten Unternehmungen unterwegs bin. Inwieweit man bei H&M, wo man vielleicht Filialen hat, wenn da 30 Leute sind, oder an anderen Bereichen, die kleinteilig sind, in der Gastronomie zum Beispiel, da ist man ja manchmal schon froh, wenn man einen Betriebsrat bilden kann. Geschweige denn, dass der Betriebsrat etwas gestalten kann. Also da gibt es auch einen Vergleich, der nicht ganz stimmt. Theoretisch ermöglicht das Betriebsverfassungsgesetz sehr wohl diese Gestaltungsmöglichkeiten. Aber man muss natürlich auch sehen, dass das Betriebsverfassungsgesetz in einigen Unternehmungen nicht mehr greift. Das ist schon ein Riesenproblem. Wobei wir da in Deutschland eigentlich noch relativ erfolgreich sind. Wir haben noch eine hohe Anzahl von Gewerkschaftsmitgliedern mit 2,5 Millionen Menschen. Da beneiden uns viele andere Länder drum. Aber auch da müssen wir aufpassen. Da bricht einiges ein oder droht einzubrechen. Und deshalb hat der Betriebsrat theoretisch die Möglichkeit. Das sollte er dann auch meistens regeln, in Betriebsvereinbarungen zum Beispiel. Dass es nicht nur eine Willensbekundung ist, sondern Rechtsanspruch.
Wie kann denn ein Betriebsrat eingreifen?
Also ein Betriebsrat kann dann eingreifen, wenn er das erstmal verstanden hat. Das muss man mal sagen. Er muss das Sachthema aufgreifen.
Das gilt überall.
Das gilt überall, aber es ist auch manchmal ein Problem. Das darf man nicht vergessen, weil das ist nicht moralisch gemeint. Der Gabelstaplerfahrer ist halt nicht der Betriebswirt, der mit PowerPoint und langen Excel-Tabellen die Welt erschlägt. Man muss es wirklich verstehen. Im Übrigen kommt dann meine Berufsgruppe da rein, der arbeitsorientierten Berater, die den Betriebsräten das manchmal erklärt. Manchmal deshalb, weil oftmals wir gar nicht hinzugezogen werden dürfen, weil das Management das verbietet. Also das ist das Erste, man muss erstmal verstehen. Dann muss man die Fragestellungen aufgreifen, die damit verbunden sind. was man gestalten möchte. Und die in einem dritten Schritt muss man dann mit dem Management diskutieren und nach einer Lösung suchen. Und die wird dann schriftlich fixiert in sogenannten Betriebsvereinbarungen. Natürlich kann man auch mehr machen. Man kann ja durchaus auch in Aufsichtsräten zum Beispiel als Arbeitnehmervertreter Positionen loswerden. Aber im Kern sind es die Betriebsvereinbarungen, manchmal auch Tarifverträge, Qualifizierung zum Beispiel, wo sowas festgelegt wird. Aber im Kern muss der Betrieb das vorrangig gestalten.
Können Sie uns erklären, was denn eine Betriebsvereinbarung ist?
Das beantworte ich jetzt nicht juristisch, bin ja auch kein Jurist. Das ist einfach so etwas wie eine schriftliche Vereinbarung in dem Unternehmen, wo beide sich darauf berufen können.
Die dann auch Gültigkeit hat?
Die hat Gültigkeit. Und im Notfall kann man die auch einklagen beim Gericht. Aber letztendlich geht es um eine verbindliche Klärung von der Fragestellung, die ich geklärt haben möchte.
Themenwechsel. Gibt es einen Unterschied bei Arbeitsorganisationen, wenn sie von Frauen geführt werden?
Das ist keine K.O.-Frage, sondern eine wirklich tolle Frage.
Ich meine das ernst.
Ja, ich wollte auch ernst darauf antworten. Es gibt ja die These, dass die Finanzkrise
den Lehman Sisters anders
genau,
gehandelt worden wäre.
Dass Frauen sich anders verhalten würden. Und das glaube ich auch. Also auch viele andere Entscheidungen in Unternehmungen würden anders gesehen, wenn Frauen die zu entscheiden hätten. Ich will damit nicht sagen, dass Frauen unbedingt besser sind. Die sind genauso gut oder schlecht. Sie sind nur anders. Und wenn man dann auch dort eine Teamstruktur hinbekäme mit gemischten Zusammensetzungen, und zwar Frauen auch nicht nur, wenn überhaupt, dann in dem Personalbereich wiederfindet. Die gehören auch mal in die Ökonomie, die gehören auch mal in die Technik. Also vor dem Hintergrund ist dieses Macho-Denken, was mit Macht zu tun hat, wo irgendwelche informellen Zirkel sich gegenseitig meinen, befruchten zu müssen, zu knacken. Das kann nicht so sein, sondern 50% der Welt gehört euch, gehört den Frauen. Und dann müssen diese 50% auch in den Bereichen sich wiederfinden. Also ich glaube, dass vieles sich ändern würde.
Was wäre denn, wenn es gar keine Arbeitsorganisationen gäbe?
Anarchie. In meiner Jugend habe ich davon vielleicht mal geträumt, dass wir so anarchische Lebenszusammenhänge haben. Aber ich kann mir es nicht vorstellen, eine Welt ohne Organisation. Das geht, glaube ich, nicht.
Neben den rein hierarchischen Organisationen gibt es noch die basisdemokratischen Organisationen. Hier soll doch alles anders gemacht werden. Warum gehen diese basisdemokratischen Organisationen genauso kaputt?
Ich glaube nicht, dass die genauso kaputt gehen. Ich würde die auch nicht basisdemokratisch nennen. Ich würde die beteiligungsorientiert nennen. Die Basis ist teilweise bei Abstimmungen dabei. Die Basis ist auch im Sinne von Kollegialitäten in den Unternehmungen dabei. Also basisdemokratisch ist schon so eine Bewertung, die damit klingt, die man auch kritisch sehen kann. Also ich wollte nicht Volksabstimmungen immer haben, die kann man sehr kritisch sehen. Dann hätten wir vermutlich AfD-Volksabstimmungen. Da bin ich froh drum, dass wir diese Gruppe, die ich als Halbfaschos bezeichne, nicht im Rahmen von Volksabstimmungen für uns haben. Also lassen wir doch mal in Rumänien abstimmen, wie man sich mit den Roma und Sinti auseinandersetzen möchte. Das ist, weiß Gott, keine erfreuliche Situation, wo ich mit Sicherheit keine Basisdemokratie haben möchte. Also auch da gibt es viele schillernde Aspekte. Deshalb ist Beteiligung für mich wichtig. Deshalb sind auch geordnete Strukturen und Organisationen, wie parlamentarische Wahlen zum Beispiel, ganz wichtig. Auch Plattformen, wo der Disput stattfindet. Wir wissen obendrein, weil wir das vorhin ja auch schon mal hatten, dass zum Beispiel basisdemokratische Konglomerate, Organisationen wie Bürgerinitiativen sehr wohl interessensgeleitet sind. Dort artikulieren sich fast nur die bürgerlichen Teile der Gesellschaft. Also da wird eine Interessenspolitik zulasten anderer gemacht und die hängen sich dann noch die Feder an den Hut, ich bin basisdemokratisch. Also habe ich Probleme mit.
Was jeder kennt, der schon mal in einer basisdemokratischen Organisation tätig war, es ist Streit untereinander. Warum ist bei basisdemokratischen Organisationen der Streit vorprogrammiert?
Also erstmal gibt es woanders auch Streit. Selbst im Vatikan streitet man sich und das ist, weiß Gott, keine basisdemokratische Organisation. Basisdemokratischer Streit ist einfach immer mit unterschiedlichen Sichtweisen und Interessen und Interpretationen verknüpft. Vielleicht bei beteiligungsorientierten Strukturen eher, weil viele zu Wort kommen und nicht nur Einzelne. Und man auch nicht versucht, Personen auszugrenzen, damit die ihre Meinung vorbringen. Deshalb ist der Streit, ich habe das Wort vorhin schon mal genannt, wenn er dialektisch ist, zielführend und weiterführend.
Wir haben jetzt insgesamt viel über Organisationen geredet und irgendwie kommt bei mir schon das Gefühl auf, Organisationen sind häufig zum Scheitern verurteilt. Ist es so? Oder kann man das Scheitern von Organisationen verhindern?
Ich habe die radikal entgegengesetzte Position. Wir brauchen funktionierende Organisationen. Wenn es hier brennt und ich rufe die Feuerwehr, dann weiß ich, dass die Organisation funktioniert. Ich weiß die Organisation auch in den Betrieben. Wenn es Konflikte geht, kann ich zum Betriebsrat gehen. Also ich bin für eine transparente Organisationsstruktur, aber nicht nach dem Motto, die sind zum Scheitern verurteilt. Nein, da sehe ich genau umgekehrt. Wir brauchen die dringend.
Zum Abschluss wollen wir noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Welcher Aspekt meines Lebens hätten Sie denn gerne? Positiv ist, dass ich gesund bin, dass ich als Ruhrgebietsmensch gerne nach München komme. Auch wenn ich doch immer erstaunt bin, wie viele Touristen mittlerweile in den Städten sind. Also auch da müssten wir mal gesellschaftlich kritisch drüber nachdenken, wie Tourismus mittlerweile gesehen wird. Müssen wir permanent auf der AIDA rumfahren? Also auch da denke ich, muss man gucken, wie wird Tourismus organisiert? Muss man immer mit der Billiglinie quer durch die Welt fliegen? Oder muss ich mit den Dreckschleudern AIDA und Co., wo 98% noch mit dem schrecklichen Schweröl fahren? Eine Organisation, die sich so darstellt, finde ich nicht besonders gut. Die wird natürlich auch im Wesentlichen durch Profitinteresse getragen. Das sind ja auch Organisationen, die dahinter stecken. Aber zum Abschluss kann ich nur sagen, es ist schön, nach Bayern zu kommen, aber ich lade auch alle ein, es ist schön in NRW und im Ruhrgebiet. Kommt alle zu uns.
Niemand sollte sich wundern, wenn Organisationen, egal ob Arbeitsorganisationen oder basisdemokratische Organisationen, entarten. Möglicherweise gehört das einfach dazu. Problematisch wird es aber immer, wenn ganze Informationswege abgeschnitten werden, weil keiner weiß, dass diese Wege existieren. Aber würde es gar keine Organisationen geben, dann würde auch gar nichts mehr funktionieren. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Arbeitsorganisationen. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an meinen Studiogast Professor Dr. Klaus Kost. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung und Sendereihe verantwortlich ist.